Ja, liebe Geschwister in Ahlen, im Online-Meeting und auch hier in Adelberg. Ich möchte euch auch ganz herzlich grüßen im Namen unseres Herrn Jesus. Und wir wollen uns heute mit dem letzten Schlüsseltext befassen in unserer Reihe über das Mahl des Herrn. Und deshalb bitte ich euch mit mir gemeinsam 1. Korinther 11 aufzuschlagen. 1. Korinther 11, Vers 17 bis zum Ende des Kapitels, bis Vers 34. Ich möchte uns zu Beginn das Wort Gottes lesen. Indem ich aber dieses vorschreibe, lobe ich nicht, weil ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Denn zuerst einmal, wenn ihr als Versammlung zusammenkommt, höre ich, es seien Spaltungen unter euch, und zum Teil glaube ich es. Denn es müssen auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten unter euch offenbar werden. Wenn ihr nun an einem Ort zusammenkommt, so ist das nicht des Herrn Mahlessen. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, und der eine ist hungrig, der andere ist trunken. Habt ihr denn nicht Häuser, um zu essen und zu trinken? Oder verachtet ihr die Versammlung Gottes und beschämt die, die nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich euch nicht. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm, und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also irgend das Brot isst, oder den Kelch des Herrn trinkt, in unwürdiger Weise, wird des Leibes und des Blutes des Herrn schuldig sein. Jeder aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Kelch und trinke von dem, so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer unwürdig isst und trinkt sich selbst Gericht, indem er den Leib nicht unterscheidet. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank, und ein Gutteil sind entschlafen. Wenn wir uns aber selbst beurteilten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Daher, meine Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Wenn jemand hungrig ist, so esse er daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Das Übrige aber will ich anordnen, sobald ich komme. Soweit der Text. Und wahrscheinlich hat der eine oder andere von euch schon mit Vers 27 und Vers 28 gerungen. Aber was ganz wichtig ist, um diesen Text richtig zu verstehen und auch sauber anwenden zu können, ist genau das gleiche wie auch in 1. Korinther 10. Wir müssen diesen Abschnitt in seinem Zusammenhang verstehen. Denn genau wie in 1. Korinther 10 greift auch hier Paulus einem konkreten Missstand, ein Problem, das in der Gemeinde in Korinth real existierte, auf. Über dieses Problem hat er Informationen bekommen, das wurde ihm zugetragen. Und das nimmt er jetzt als Anlass, um diese Gedanken hier ab Vers 17 niederzuschreiben. Es sind eigentlich alle Schriftausleger einig, dass es in den Anfangstagen der Christenheit der übliche Gebrauch war, dass das Mahl des Herrn, dass das Brotbrechen in Verbindung stand mit einer gemeinsamen Mahlzeit. Das wäre quasi so, wie wir machen ein gemeinsames Gemeindeessen, wo wir alle Geschwister einladen, gemeinsam zu essen. Und im Rahmen dieses gemeinsamen Essens, dieser gemeinsamen Mahlzeit, würde dann das Brot gebrochen werden, würden wir dann das Mahl des Herrn feiern. Es wird dabei folgender Ablauf angenommen. Entweder, dass am Anfang die gemeinsame Mahlzeit begann, indem das Brot gebrochen wurde. Nachdem dann das Brot durch die Reihen ging, schloss sich daran die gemeinsame Mahlzeit, ich sage jetzt mal einfach das gemeinsame Mittagessen an. Und wir finden im Neuen Testament auch zwei Anspielungen darauf. Das wurde bezeichnet mit dem Begriff Agape, Liebesmahl. Dieser Begriff wird zum Beispiel verwendet im Judasbrief in Vers 12 oder auch im zweiten Petrusbrief in Kapitel 2, Vers 13. Dieses Liebesmahl, das sollte dazu dienen, ganz praktisch die gegenseitige Gemeinschaft und die gegenseitige Fürsorge und auch die Liebe der Gläubigen zueinander auszudrücken. Durch ein gemeinsames Essen, in dem dann zum Beispiel die Geschwister, die reich waren, die begütert oder waren an materiellen Mitteln, indem diese zum Beispiel das Essen besorgt haben und dieses Essen mit ihren armeren Glaubensgeschwistern, mit solchen, die wenig oder nichts hatten. Wir können auch aus den Texten ja davon ausgehen, dass es zum Beispiel in der Gemeinde in Korinth viele Sklaven und viele ehemalige Sklaven gab, dass also die Geschwister miteinander teilten. Der viel hatte, gab dem, der wenig oder nichts hatte. Und so wurde das ein Ausdruck praktischer Gemeinschaft, gegenseitiger praktischer Fürsorge und auch ein Zeichen, ich liebe meinen Bruder, meine Schwester, indem ich das, was ich als Überschuss habe, bewusst mit dem teile, der wenig oder nichts hat. Nachdem er dann gemeinsam gegessen hat, wurde dann am Schluss der Kelch, das Gedächtnis an das vergossene Blut des Herrn Jesus sozusagen durch die Reihen gereicht. Oder manche sind auch der Überzeugung, es wurde zuerst das gemeinsame Essen gegessen und dann am Schluss sozusagen das Brot gebrochen und der Kelch unter den Geschwistern verteilt. Das einfach als Hintergrund, dass wir uns leichter mit hineinversetzen können in die Situation, in die Paulus jetzt hier schreibt. Und er beginnt ja zuerst mal in Vers 17 damit, dass er die Korinther nicht loben kann. Und das steht im Gegensatz zu Vers 2. Er beginnt nämlich dieses Kapitel, das 11. Kapitel, beginnt er mit einem Lob. Und das ist auch interessant, Paulus hat zuerst ihnen gegenüber das vorgebracht, was er loben kann, und kommt jetzt auf das zu sprechen, wofür er sie tadeln muss, wie er sie ermahnen muss, zurechtweisen muss. Und er drückt es sehr fein aus, wofür er sie nicht loben kann. Und er nennt auch den Grund, warum er sie nicht loben kann, weil ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Menge hat es ein bisschen deutlicher übersetzt, weil ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schaden, zu eurem eigenen Schaden zusammenkommt. Und das ist doch interessant. Normalerweise das Zusammenkommen der Gläubigen sollte doch dazu führen, dass Gott verherrlicht wird und dass die Gläubigen reich gesegnet werden. Aber in Korinth passierte durch die Art und Weise, wie sie zusammenkamen, genau das Gegenteil. Gott wurde nicht verherrlicht, die Geschwister nicht gesegnet, nicht erbaut, sondern es war zu ihrem Schaden. Und Paulus nennt auch in diesem Abschnitt die Gründe, Vers 22, weil sie sich gegenseitig aneinander versündigten. Vers 27, weil sie sich am Herrn selbst versündigten. Verse 29 bis 32, weil ihr Zusammenkommen Gottes Gericht über sie brachte. Und Vers 34 sagt Paulus sogar, weil sie zum Gericht zusammenkamen. Also sie kamen nicht zum Besseren zusammen, sondern zum Schlechteren, weil Gott in seiner Heiligkeit gegenüber seinen Erlösten auf richterliche Art und Weise eingreifen musste. Und das Gericht war so, dass keiner das nicht mitbekommen hat. Wir haben gelesen, Geschwister, die krank geworden sind, sogar Geschwister, die gestorben sind. Also das war etwas, das nicht im Verborgenen geschah, das keinem verborgen blieb, sondern das war für jeder erkennbar. Hier passiert etwas. Das heißt nicht Verherrlichung, Anbetung des Herrn, sondern sie haben sich an ihm versündigt, nicht Segen für die Gläubigen, sondern Gericht war die Folge ihres Zusammenkommens. Und sind wir mal ganz ehrlich, wenn wir wüssten, wir kommen heute Morgen zusammen zum Gericht, wer von euch wäre gekommen? Wahrscheinlich niemand. Und das zeigt die ganze Tragik. In den Versen 18 bis 22 nennt dann Paulus eine vierfache Begründung, warum sie zum Gericht zusammenkamen. Er sagt, unter euch sind Spaltungen, Parteiungen. Das, was ihr macht, ist nicht das Mahl des Herrn, sondern ihr feiert letztendlich eure eigene Mahlzeit. Ihr verachtet die Versammlung Gottes. Und ein Teil der Geschwister wird beschämt. Vers 18. Denn zuerst einmal, wenn ihr als Versammlung zusammenkommt. Und da möchte ich euch einfach auf diesen Ausdruck hinweisen. Das ist ein ganz besonderer Ausdruck hier an dieser Stelle. Wenn ihr als Versammlung zusammenkommt. Das meint nicht, wenn ihr in einem bestimmten Kirchengebäude oder Versammlungsgebäude zusammenkommt, sondern es geht hier, wenn ihr in dem Charakter als Versammlung zusammenkommt. Was ist dann? Vers 18. Dann sind unter euch Spaltung. In Vers 19 nennt Paulus es Parteiung. Das heißt, sie kamen äußerlich noch an einem Ort gemeinsam zusammen. Das lesen wir in Vers 20, wenn ihr an einem Ort zusammenkommt. Aber innerlich ging durch die Gemeinde in Korinth, gingen durch die Geschwister hindurch Risse. Es bildeten, haben sich verschiedene Lager gebildet. Äußerlich sah es noch aus, wenn jemand von außen drauf geguckt hat, als wären sie eine Einheit. Aber wer genau drauf schaute, der sah, dass es sozusagen sich Risse bildeten und wie so zwei Eisschollen oder wie eine Eisscholle, die so auseinanderdriftet, so war der Zustand in der Versammlung selber. Und das tadelt Paulus. Er macht dann in Vers 19 noch eine interessante Aussage, denn es müssen auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten unter euch offenbar werden. Und das ist von den verschiedenen Bibelauslegern auf zweifache Weise erklärt worden. Die erste Sichtweise ist die, dass man hier die Souveränität Gottes betont. Dass man sagt, Parteiungen, auch in Verbindung mit Galater 5, Vers 2, sind ein Werk des Fleisches. Und obwohl die Korinther gegen Gottes Gedanken und gegen Gottes Absichten für die Gemeinde handeln, trotzdem gebraucht Gott in seiner Größe, in seiner Souveränität die menschliche Sünde, um seine Absichten auszuführen und zu erreichen. Und die Absicht wäre die, dass es wirklich Geschwister gibt, die sich als bewährt erweisen. In diesem Ausdruck bewährt steckt quasi drin, das kommt, unter anderem wurde das verwendet, dieses Wort in Verbindung mit Metallen. Bewährt bedeutet, dass sozusagen eine Sache getestet wird und sich dann als brauchbar, als nützlich erweist. Die zweite Auslegung wäre, es handelt sich hier um eine ironische Aussage, dass Paulus hier die Selbstgerechtigkeit der Korinther tadelt. Dass er quasi sagt, es gibt einige von euch, die brüsten sich damit, ich bin ein Bewerber. Und diese Spaltungen machen aber auch offenbar, dass ihr nicht bewährt seid, sondern dass ihr völlig daneben liegt. Dass ihr euch an den Geschwistern versündigt, dass ihr gegen Gottes Gedanken handelt, dass ihr zum Beispiel die Einheit des Geistes, wie es in Epheser 4 heißt, nicht bewahrt. Und dann kommt jetzt in Vers 20 diese schwerwiegende Feststellung. Wenn ihr nun an einem Ort zusammenkommt, so ist das nicht des Herrn Mahl essen. Und ich denke, da sollten wir gut darauf achten. Die Korinther hatten die Absicht, das Mahl des Herrn zu feiern. Das heißt, sie hatten das richtige Vorhaben, das richtige Ziel. Sie hatten auch die richtigen Elemente, sie hatten Brot und Wein. Und trotzdem sagt Paulus zu ihnen, das, was ihr tut, ist nicht des Herrn Mahl, sondern in Vers 21, es ist euer eigenes Mahl. Was für ein Gegensatz zwischen dem Mahl des Herrn und diesem Tadel, dieser scharfen Zurechtweisung, euer eigenes Mahl. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo wir uns auch immer wieder prüfen und vor Herzen stellen müssen. Feiern wir das Mahl des Herrn oder haben wir unser eigenes Mahl daraus gemacht? Zunächst einmal, was noch beachtenswert ist, ist dieser Ausdruck Mahl des Herrn. Und zwar bedeutet es wörtlich, das dem Herrn gehörige Mahl. Das setzt sich aus zwei Wörtern zusammen, einem Adjektiv, dass etwas dem Herrn gehört, ihm zugehörig ist, und dem ganz normalen Wort für Mahlzeit. Und deswegen Mahl des Herrn. Das heißt, das Mahl des Herrn, das ist das Mahl, das dem Herrn gehört. Es ist das Mahl, und das betont ja dann Paulus auf den folgenden Versen, das er selber eingesetzt hat, das er selber angeordnet hat, dem er auch die Bedeutung gegeben hat. Das heißt, der Inhalt, das Zentrum und das Ziel dieses Mahles ist der Herr selbst. Sein Gedächtnis, die Verkündigung seines Todes. Und da dazu steht im scharfen Gegensatz, was die Korinther gemacht haben. Sie haben aus dem Mahl, das dem Herrn gehört, haben sie ihr eigenes Mahl gemacht. Und interessant ist hier in Vers 21 oder in Vers 20 das Wort nicht. Ist hier besonders betont. Das heißt, durch ihre Praxis, obwohl der richtige Wunsch da war, obwohl die richtigen Elemente vorhanden waren, haben sie durch die Art und Weise, wie sie dieses Mahl zu sich genommen haben, wie sie dieses Mahl begangen haben, das Wesen und den Charakter dieses Mahles zerstört. Und damit seine eigentliche Bedeutung und seinen eigentlichen Inhalt verloren. Hierzu ein interessantes Zitat von Henry Allen Ironside. Er schreibt zu dieser Stelle in seinem Kommentar, es ist ein eher wirklich trauriger Kommentar zu unserer gefallenen menschlichen Natur, dass alles, was Gott uns gegeben hat, vom Menschen missbraucht wurde. Und das ist ja traurige Tatsache, wir können durchgehen in der Kirchengeschichte. Es gibt nichts von dem, was Gott angeordnet hat, nichts von dem, was der Herr Jesus in seiner Gemeinde angeordnet hat, was nicht durch den Menschen in seiner Sündenverdorbenheit im Laufe der Jahre, Jahrhunderte hindurch in irgendeiner Form missbraucht und verkehrt worden wäre. Hier auch noch ein interessanter Nebengedanke. Vers 20 sagt uns, die Korinther kamen zusammen, um das Mahl des Herrn zu essen. Es steht in Verbindung mit dem, dass man als im Charakter, als Versammlung, Vers 18, zusammenkommt. Und es lehrt uns ganz klar, dass das Brotbrechen, das Mahl des Herrn, keine Privatveranstaltung ist. Erst letzte Woche habe ich durch Zufall bei einer Influencerin, so heißt es ja modern, die Leute, die meinen, andere zu beeinflussen, wieder gesehen, ja, wie sie für sich selber zu Hause in ihren eigenen vier Wänden im Wohnzimmer das Mahl gefeiert hat, um ihren Zusehern und den Leuten, die ihr folgen, zu zeigen, wie sie sich regelmäßig durch das Mahl des Herrn sozusagen selber stärkt und aber. Und das ist etwas, das, so wie die Schrift uns das Mahl des Herrn zeigt, völlig widerspricht. Hierzu ein Zitat von dem Bibellehrer John Hedding. Er sagt folgendes, das Mahl des Herrn ist die kollektive Handlung einer Gemeinde, die an einem Ort wohnt. Es gibt drei Fälle, wo das Brotbrechen erwähnt wird und alle drei beziehen sich auf eine örtliche Gemeinde. In Apostelgeschichte 2, Vers 42 auf die Gemeinde in Jerusalem. In Apostelgeschichte 20, Vers 7 auf die Gemeinde in Troas. Und in 1. Korinther 11 auf die Gemeinde, oder auch 1. Korinther 10 auf die Gemeinde in Korinth. Es gibt keinen Bericht darüber, dass es unabhängig von einer örtlichen Gemeinde gehalten wurde. Es war eine kollektive Handlung von einer sich versammelnden Gruppe an einem bestimmten Ort. Nie können wir beobachten, dass es von einer Gruppe von Einzelpersonen an einem Ort praktiziert wurde, wo es keine Gemeinde gab und nicht im Zusammenhang mit einer örtlichen Gemeinde stand. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, weil wir von Zeitgeist auch zunehmend sehr, sehr stark in eine Richtung des Individualismus beeinflusst werden. Ja, und so wird es üblich und hört man es immer wieder, dass Geschwister, die sich nicht bereit sind, einer bibeltreuen, guten, örtlichen Gemeinde anzuschließen, sich auch dort unterzuordnen, dass man dann halt einfach so privat im Hauskreis oder wenn man mit Gläubigen zusammenkommt, das Mahl des Herrn einnimmt. Und wenn man sieht den ganzen Zusammenhang, in dem die Bibel das setzt, dann steht es immer in Verbindung mit dem, dass man als Versammlung, in dem Charakter als Versammlung zusammenkommt. Das ist aber bloß ein Nebengedanke, machen wir jetzt wieder zu. Und gehen jetzt zurück zu Vers 21 und 22, weil jetzt Paulus begründet, ja warum feiern sie denn ihr eigenes Mahl? Das ist eine starke Aussage, starker Tobak, ein starker Vorwurf, den Paulus hier an die Korinther richtet. Und das erfordert ja gerade eine Begründung, wie Paulus, inspiriert durch den Heiligen Geist, zu so einer Aussage, zu so einem Urteil kommt. Und das lesen wir in den Versen 21 und 22. Der Grund ist der, sie haben das Mahl des Herrn zu einer profanen Privatmahlzeit zu degradieren. Es gab Geschwister, die hatten einfach begonnen, ihre mitgebrachten Speisen zu essen, obwohl noch gar nicht alle Geschwister anwesend waren. Und wir sollten uns auch hier wieder in die Situation reinversetzen. Es gab damals zu diesem Zeitpunkt noch keine Uhren. Und es gab im Römischen Reich auch keine arbeitsfreien Tage, wie zum Beispiel unser Sonntag. Das heißt, es sich versammeln war für jemanden, der zum Beispiel ein Sklave war, gar nicht so einfach. Und selbst wenn alle anwesend waren, dann haben diejenigen, die viel mitgebracht haben, die gut begütert waren, die Reichen, dann haben sie ihre Güter, ihre Nahrungsmittel nicht mit denen geteilt oder nichts abgegeben, denen gegenüber, die nichts hatten oder nur sehr wenig. Sondern diejenigen mussten letztendlich sogar noch zuschauen, wie diejenigen, die zu essen hatten, sich sozusagen ihre Bäuche vollgeschlagen haben. Und damit traten durch diese Praxis natürlich die sozialen Unterschiede ganz offen ans Licht. Und den Geschwistern, die nichts hatten, die nichts mitbringen konnten, die nichts zum Essen beitragen konnten, denen wurde das natürlich ganz bewusst vor Augen geführt, dass sie nichts haben und nichts sind. Und damit war der Inhalt und das Zentrum dessen, was die Korinther getan haben, nicht mehr der Herr selbst, sondern für einige ging es letztendlich nur noch darum, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen, ihren eigenen sozialen Status, ihren Wohlstand zur Schau zu stellen und sich zügellos selbst zu vergnügen. Sie ließen die ärmeren Gemeindeglieder hungern. Und Paulus sagt in Vers 22, das ist nichts anderes, als wie, dass sie letztendlich verachtet wurden. Das heißt, das, was die Korinther taten, das war nicht vom Herrn, nicht von seiner Autorität bestimmt, sondern letztendlich von der griechisch-römischen Kultur. Und übrigens, das ist mir aufgefallen, und vielleicht achtet einfach darauf, wenn ihr den ersten Korintherbrief lest, da ist der erste Korintherbrief wirklich wie ein Spiegel. All die ganzen Probleme, die in der Gemeinde in Korinth auftraten, die haben damit zu tun, dass die Gläubigen nicht von Gottes Gedanken, nicht von Gottes Wort, Gottes Willen, Gottes Ordnungen bestimmt waren in ihrer Praxis, sondern sehr viele immer noch sehr, sehr stark geprägt waren von der griechisch-römischen Kultur, aus der sie eigentlich herauserrettet worden sind durch das Evangelium. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo sich wir, jeder Einzelne und auch wir als Gemeinde, uns immer wieder prüfen müssen. Was bestimmt unser Handeln? Was bestimmt unsere Praxis? Ist es der Herr und sein Wort? Oder ist es die Kultur und wie wir auch gewohnt waren und wie wir aufgewachsen sind? In der griechisch-römischen Kultur war es nämlich so, dass man sein Bessergestelltsein, seinen sozialen Stand, seinen sozialen Habitus durch die Qualität und Menge der Lebensmittel zum Ausdruck brachte. Ja, wenn jetzt einer zum Beispiel 20 Hausangestellte, 20 Sklaven hatte, dann hat er dadurch angezeigt, dass er was Besseres ist wie seine Angestellte durch die Menge und die Qualität der Speisen. Sozusagen die Angestellten haben minderwertigeres und weniger zu essen bekommen als wie die Familie. Und für die Wohlhabenden war es auch überhaupt nicht ungewöhnlich, dass ihnen Menschen beim Essen zuschauten, die selber nichts hatten. Denn sie wurden von Sklaven bedient. Ja, ihr sitzt am Mittagstisch und es stehen um euch lauter Leute rum, die bloß nach euch gucken, ob sie euch was nachschenken, Teller nachfüllen können. Und es war völlig normal, dass ihr für denen esst. Da haben die überhaupt nichts empfunden und es war euch völlig egal, ob dem sein Magen jetzt geknurrt hat oder nicht. Er hatte seine Arbeit als Sklave zu tun und sonst nichts. Und wir wundern uns hier vielleicht, ja, dass die sich sogar, wenn sie als Versammlung zusammenkamen, sogar manche betrunken waren. Auch das war Teil und Gepflogenheit heidnischer Festmahlzeit. Eine heidnische Festmahlzeit war dann gelungen, wenn man sozusagen eine über den Durst getrunken hat. Das heißt, viele von den Korinthern, die haben eigentlich nur das weiter praktiziert, wie sie aufgewachsen waren. Und das ist das Traurige dabei. Es war nicht der Herr und sein Wort, nicht das Evangelium, die Maßstäbe des Evangeliums, die sie bestimmt und ihre Praxis geleitet haben, sondern es war die griechisch-römische Kultur. Und deshalb stellt Paulus dann 3 rhetorische Fragen. Habt ihr nicht Häuser, um zu essen und zu trinken? Und die Antwort doch ist, doch, natürlich habt ihr Häuser, um zu essen und zu trinken. Deswegen gibt er ja dann auch in Vers 34 die Anweisung, wenn ihr essen wollt, dann tut es zu Hause. Oder verachtet ihr die Versammlung Gottes und beschämt, die nichts haben? Doch, natürlich, genau das tut ihr durch euer Verhalten. Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Und auf diese rhetorische Frage gibt er dann die Antwort selber. Hierin lobe ich euch nicht. So, und jetzt begründet Paulus das nochmal, warum er sie nicht loben kann. Und er begründet es mit der Einsetzung des Mahles des Herrn und mit der Bedeutung des Mahles des Herrn. Er weist darauf hin, auf den wahren Charakter, auf den wahren Inhalt des Mahles des Herrn. Und damit setzt er den Maßstab, dass die Korinther daran erkennen sollten, wie weit sie davon wirklich in ihrer Praxis abgewichen waren. Und er will damit ihnen diese Abweichung vor ihre Augen, Gewissen und Herzen führen. Deswegen sagt dann Vers 23, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm. Hier in Vers 23 hebt Paulus 2 Dinge besonders hervor. Erstens, vom Herrn empfangen. Und das gibt dem Mahl des Herrn seine Bedeutung und seine Wichtigkeit. Und das Zweite, was er besonders hervorhebt, das sind die besonderen Umstände. Und die erwähnt er, um das Herz und Gewissen der Korinther zu gewinnen. Also das Erste, was Paulus hier sagt, ist, er hat es vom Herrn empfangen und überliefert. Und damit will er die absolute Zuverlässigkeit betonen, in dem, was die Korinther über das Mahl des Herrn, in dem, was sie die Korinther in dem Mahl des Herrn unterwiesen wurde. Es liegt also nicht daran, dass sie zu wenig wussten, dass sie nicht genügend Wissen über das Mahl des Herrn hatten oder dass sie nicht belehrt waren. Ja, das ist ja oft so, was man sagt, ja, Vorwand, vielleicht ist es auch manchmal berechtigt, ja, das haben wir nicht gewusst. Aber genau das konnten die Korinther nicht verstehen. Denn Paulus zeigt ihnen als Erstes, das, was er vom Herrn empfangen hat, das hat er ihnen auch treu zuverlässig und gewissenshaft überliefert. Und das heißt, die Korinther handelten wider besseres Wissen. Nicht aufgrund von zu wenig Wissen und mangelhafter Belehrung und Unterweisung, sondern sie waren belehrt, sie waren unterwiesen, sie wussten es und trotzdem handelten sie dagegen. Und damit wird natürlich ganz besonders der Größe und ihrer Schuld Nachdruck und Gewicht verliehen. Aber das Erste ist interessant, diese Kette uns anzuschauen. Paulus sagt, er hat es vom Herrn selbst empfangen. Und in Galater 1, Vers 12 wird dieser Ausdruck verwendet, um eine direkte Offenbarung zu beschreiben, die Paulus von Gott, vom Herrn Jesus, von dem erhöhten, verherrlichten Christus empfangen hat. Und die alten Schriftausleger haben das auch so verstanden. Paulus war ja kein Augenzeuge. Er war nicht dabei, als der Herr Jesus in dieser Nacht vor seiner Kreuzigung das Mahl eingesetzt hat. Der einzigste Augenzeuge, der über das Mahl des Herrn spricht, der einzigste, der selber dabei war, war Matthäus. Aber interessant ist, dass Paulus es auch offensichtlich nicht von Augenzeugen wie Petrus oder dem Apostel Johannes empfangen hat, sondern von dem Herrn selbst. Der verherrlichte Herr, der jetzt im Himmel ist, hat ihm das über die Einsetzung des Mahles des Herrn, über die Einsetzung seines Mahles überliefert. Und dadurch betont Paulus zwei Dinge. Einmal die Autorität dessen, was er den Korinthern überliefert hat. Es kommt vom Herrn selbst. Und das Zweite, was er damit betont und Nachdruck verleiht, was muss das Mahl des Herrn für den Herrn Jesus selber für eine Bedeutung haben, wenn er es sogar direkt dem Paulus offenbart? Und dann ist natürlich die Frage, welche Bedeutung sollte es dann auch für uns haben? Wenn es dem Herrn Jesus so wichtig war, dass er den Apostel der Nationen, der kein Augenzeuge war, selber direkt darüber unterweist. Dann das Zweite, wie gesagt, das sind die besonderen Umstände. In der Nacht, in der er überliefert wurde, nahm der Herr Jesus Brot. Das wird zweifach verstanden. Das Naheliegendste, denke ich, geht jedem so, wenn man es das erste Mal liest. Das wäre die Überlieferung durch Judas. Einer aus dem Kreis der Zwölf. Einer, der sein Leben 3 Jahre mit dem Herrn Jesus verbracht hat. Der ihn genau gesehen und beobachtet hat, wie er redet, wie er handelt. Seine Macht, die Wunder, die er tut. Seine Macht über die Dämonen, seine Macht über den Tod, seine Macht über Krankheit. Der auch seine Liebe, sein Erbarmen gesehen hat. Einer aus diesem Kreis der Zwölf ist es, der ihn überliefert. Und in Markus und in Lukas wird es genannt, die Stunde der Sünder. Und der Herr Jesus nennt es selber, dass jetzt die Stunde ist der Gewalt der Finsternis. In dieser Nacht zeigte sich mit am grausamsten die ganze Sündenverdorbenheit des Menschen. Und wenn wir uns diesen Umstand in Erinnerung rufen, dann will Paulus sozusagen an die Herzen und Gewissen der Korinther appellieren, ihr könnt doch so etwas nicht zu eurem eigenen Vergnügen, das in einem solchen ernsten Umfeld eingesetzt wurde, damit könnt ihr doch nicht leichtfertig umgehen, das könnt ihr doch nicht zu eurem eigenen Vergnügen, zu eurer eigenen Belustigung missbrauchen. Manche Schriftausleger auf Grund von Römer 4, Vers 25, da kommt dieser Ausdruck, dass der Herr Jesus überliefert wurde, auch vor. Die wollen es deswegen so verstanden wissen, dass es Gott war, der seinen Sohn in dieser Nacht sozusagen preisgegeben hat, der seinen Sohn überliefert hat an das Kreuz von Golgatha in den Tod. Und wenn das der Gedanke wäre, dann würde das vor allem betonen die Liebe des Vaters und die Liebe des Sohnes. Und auch das wird wieder zu dem völlig ich-süchtigen und ich-bezogenen Verhalten der Korinther in einem völligen Gegensatz stehen. Nochmal ein Zitat von Ironside. Er schreibt zu dieser Stelle, das Abendmahl des Herrn soll an die Herzen seines Volkes appellieren und es so daran erinnern, dass genau in dieser Nacht, als unser gesegneter Erlöser die Wandelmüdigkeit, die Bosheit, den Verrat und die Treulosigkeit des menschlichen Herzens in vollem Umfang erfahren sollte, er dieses Mal gab, damit sein Volk den beständigen Ausdruck seines liebenden Herzens vor Augen hat, indem er sich selbst für sie hingab. Und jetzt haben wir in den Versen 24 und 25 diese Schilderung der Einsetzung des Mahls des Herrn im Obersaal. Und das ist interessant, der Bericht hier von Paulus ist fast identisch mit dem, was wir bei Lukas lesen. Das erste, auf das Paulus uns hinweist in Vers 26, ist, es ist ein Verkündigungsmahl. Es ist ein Gedächtnismahl. Dann haben wir gesehen in 1. Korinther 10, es ist ein Gemeinschaftsmahl. Und was jetzt hier Paulus noch zusätzlich inspiriert durch den Geist hinzufügt, ist Vers 26, es ist ein Verkündigungsmahl. Er sagt, so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. So oft, das heißt jedes Mal, wenn, das heißt jedes Mal, wenn wir dieses Mahl begehen, jedes Mal, wenn wir das Brot brechen, von diesem Brot essen und aus dem Kelch trinken, dann soll der Tod des Herrn verkündigt werden. Wir sehen am Anfang in der Apostelgeschichte, dass es die Gläubigen wohl jeden Tag taten. Wir haben dann in Apostelgeschichte 20, Vers 7 das Vorbild, dass sie es am ersten Tag der Woche, das heißt unserem Sonntag, taten. Und das ist interessant, wenn er diese Stelle, Apostelgeschichte 20, Vers 7, im Zusammenhang liest, dann sieht man da, wie Paulus und auch die Gläubigen, obwohl Paulus schon vorher kam, obwohl er in Eile war, nach rechtzeitig in Jerusalem zum Pfingstfest sein sollte, dann haben sie nicht einfach das Brot montags oder mittwochs oder sonst was gebrochen, sondern sie haben ganz bewusst gewartet, bis dieser Tag kommt, dieser erste Tag der Woche, der Tag, der in Verbindung steht mit der Auferstehung, und haben da das Brot gebrochen. Aber wir haben jetzt keine Vorschrift, wie oft man das tun muss. Was Apostelgeschichte 2, Vers 42 noch sagt, ist, wir sollen darin verharren. Das heißt, regelmäßig, Beständigkeit, so oft, wie es irgend geht. Und auch hierzu interessant, das war im Kommentar von John MacArthur, ist folgenden Satz zu lesen. Er schreibt zu dieser Stelle, wir müssen das Abendmahl regelmäßig feiern, wenn wir dem Herrn treu sein wollen, der uns durch das Werk erkauft hat, an das wir uns erinnern sollen. Nicht am Mahl des Herrn teilzunehmen, ist ungehorsam und Sünde. Es ist ein Verkündigungsmahl. Und jetzt ist die große Frage, was ist das Mittel der Verkündigung? Wodurch wird der Tod des Herrn verkündigt? Und hier sagt Paulus, durch das Essen des Brotes und dem Trinken des Kelches. Also es ist nicht primär unser Singen, es sind nicht unsere Gebete und es ist zum Beispiel auch unabhängig von den Worten, die wir sprechen, von den Schriftstellen, die wir vorlesen, das unterstützt alles, dass der Tod des Herrn verkündigt wird. Aber das Primäre, wodurch der Tod des Herrn beim Mahl des Herrn verkündigt wird, ist das Essen, das Brechen des Brotes, das Essen von diesem Brot und das Trinken des Kelches. Selbst wenn wir einmal in einer Verfolgungssituation wären, dass wir nicht singen können, dass wir nicht öffentlich laut beten könnten, dass wir nicht öffentlich laut das Wort Gottes vorlesen könnten, wenn wir das Mahl des Herrn in aller Stille einnehmen würden, wenn wir von dem Brot essen, wenn wir von dem Kelch trinken, würden wir trotzdem den Tod des Herrn verkündigen. Und jetzt ist natürlich immer die große Frage, ja, und wem verkündigen wir es? Da möchte ich nur einen Gedanken anstoßen. Wir verkündigen uns den Tod des Herrn letztendlich auch selber. Weil wir uns jedes Mal, wenn wir von diesem Brot essen und von diesem Kelch trinken, ganz bewusst zurufen dürfen, der Herr ist gestorben. Er hat sein Leben für dich und mich in den Tod gegeben. Er hat sein Blut für dich und mich vergossen. Es ist Tatsache, sonst würde es diese Symbole nicht geben. Der Schriftausleger Gibbs hat geschrieben, dadurch wird an jedem Tag des Herrn der Gläubige zu den grundlegenden Tatsachen des Evangeliums und der alles entscheidenden Wahrheit des Christentums zurückgeführt. Der Tod Christi. Dadurch bleibt Golgatha immer frisch in unserem Bewusstsein. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir regelmäßig das Brot brechen. Weil das ganz gravierende Auswirkungen hat auf unser Heilsverständnis, auf unsere Heilsgewissheit, Heilssicherheit und auch auf unser Leben in der Heiligung. Weil wir beständig damit beschäftigt sind, mit seinem Tod. Und sein Tod ist die Quelle von allem. Es ist die Quelle unserer Rettung. Es ist die Quelle unserer Heilsgewissheit und Heilssicherheit. Es ist die Quelle und Grundlage unserer Heiligung und Nachfolge. Und dann sagt Paulus noch was Interessantes. Vers 26. Verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt, beim Mahl des Herrn geht der Blickrichtung nicht nur in die Vergangenheit. Wir gehen nicht nur zurück nach Golgatha, sondern der Blick geht auch in die Zukunft. Er kommt wieder. Wir rufen uns auch ganz bewusst ins Bewusstsein, in Erinnerung, seine Wiederkunft. Er, der für uns gestorben ist. Er, der für uns durch den Tod gegangen ist. Er, der für dich und mich sein Leben gelassen hat, sein Blut vergossen hat zur Vergebung deiner und meiner Sünden. Er ist durch den Tod hindurchgegangen, er ist auferstanden, er ist verherrlicht worden und er hat die Verheißung gegeben, dass er wiederkommt. So, und jetzt kommen diese Verse, die dann oft schwieriger sind. Vers 27, wer also irgend das Brot isst und den Kelch trinkt in unwürdiger Weise. Jetzt macht Paulus die Schlussfolgerung aus dem, was er in den Versen 23 bis 26 aufgezeigt hat. Weil der Herr dieses Mahl selber eingesetzt hat. Weil der Herr diesem Mahl die Bedeutung gegeben hat. Es ist zu seinem Gedächtnis. Es geht um seine Person. Es geht um sein Werk. Weil dieses Mahl die Aufgabe hat, seinen Tod zu verkündigen. Deshalb folgt daraus, dass wer von dem Brot isst oder von dem Kelch trinkt, in unwürdiger Weise, der wird des Leibes und des Blutes des Herrn schuldig sein. Zunächst einmal steht betont, wer irgend. Und das ist die Verantwortung jedes Einzelnen, der teilnimmt. Das ist deine und meine Verantwortung, wenn ich an diesem Mahl teilnehme. Das heißt, 1. Korinther 10 zeigt uns eine kollektive Verantwortung. Eine Verantwortung, die die ganze Versammlung hat. 1. Korinther 11 zeigt uns die individuelle Verantwortung, die jeder einzelne Teilnehmer für sich persönlich hat. Und so sehen wir, dass 1. Korinther 10 und 1. Korinther 11 letztendlich wie zwei Seiten einer Münze sind. Aber nur beide Seiten zusammen ergeben sozusagen das vollständige Bild, die vollständige Lehre vom Mahl des Herrn. Und jetzt dieser Ausdruck unwürdig. Und hier ist es jetzt ganz, ganz wichtig, das ist ein Adverb, nicht ein Adjektiv. Ein Adverb beschreibt das Tunwort näher. Die Art und Weise, wie eine Handlung durchgeführt wird. Es beschreibt nicht den Zustand des Handelnden. Es geht hier nicht darum, wie derjenige, der teilnimmt, in was von einem Zustand ist, ob der sich würdig fühlt, ob der sich für würdig hält zur Teilnahme. Wir sollten uns bewusst sein, dass wir würdig sind, am Mahl des Herrn teilzunehmen. Das liegt allein begründet in seinem Werk. Weil der Herr dieses Mahl eingesetzt hat und uns zu diesem Mahl einlädt. Sondern es geht hier um die Art und Weise, wie ich dieses Mahl praktiziere. Wie ich von diesem Brot esse, wie ich aus diesem Kelch trinke. Und dieser Ausdruck unwürdig bedeutet allgemein die Bedeutung oder den Wert einer Sache nicht anzuerkennen. Etwas zu tun in einer Art und Weise, das nicht zum Charakter, zum Wesen der Sache, die ich tue, passt. Und wenn ihr diesen ganzen Abschnitt jetzt anschaut, die Verse 26 bis 29, dann geht es fünfmal um die Art und Weise des Essens von Brot und des Trinkens von dem Kelch. Und unwürdig, das zu essen und zu trinken, bedeutet es nicht in Übereinstimmung mit der Bedeutung, die der Herr den beiden Elementen Brot und Wein gegeben hat. Nicht mit dem in Übereinstimmung ist einzunehmen, was das Mahl des Herrn bedeutet, was die Symbole Brot und Wein darstellen. Nämlich zu seinem Gedächtnis und zur Verkündigung seines Todes. Und das heißt hier im unmittelbaren Zusammenhang bei den Korinthern, der Tod des Herrn stand für die Korinther nicht mehr im Zentrum. Seine Person, sein Werk, beachtet auch, wie hier in diesen Versen der Herr betont wird. Es ist der Kelch des Herrn. Sie werden am Herrn schuldig, am Leib des Herrn. Das heißt, es geht um seine Rechte und seine Autorität. Es geht um die Liebe zu den Geschwistern, die sie nicht reagiert hat, was die unmittelbare Folge dessen ist, dass der Herr für uns gestorben ist, sondern stattdessen haben sie die Geschwister beschämt und verachtet. Und sie hielten das Mahl des Herrn so ab, sie aßen und tranken Brot und Wein so, als wäre es ihr eigenes Mahl, über das sie frei nach Gutdünken und Vergnügen verfügen kann. Und das bedeutet unwürdig zu essen und zu trinken. Und die Folge davon ist, dass sie des Leibes und des Blutes des Herrn schuldig wird. Und hier sagt Paulus, hinter den Symbolen steckt eine geistliche Wirklichkeit. Die Symbole versinnbildlichen den Leib, den Körper des Herrn Jesus, den er in den Tod gegeben hat, und sein Blut, das er am Kreuz von Golgatha vergossen hat. Und wer die Symbole missbraucht, der verachtet und missbraucht auch das, auf was die Symbole hinweisen, beziehungsweise was an geistlicher Realität hinter den materiellen Symbolen steht. Wir kennen diesen Sachverhalt auch, zum Beispiel durch den Missbrauch einer Nationalflagge eines Landes. Ja? Wenn Menschen zum Beispiel Amerika hassen, im Nahen Osten oder sonst wo, wie drücken sie das aus? Indem sie dann zum Beispiel die amerikanischen Flaggen zerreißen oder anzünden. Weil die amerikanische Flagge sozusagen das Symbol ist für Amerika. Und sie drücken an dem Symbol ihren Hass aus und wollen aber dadurch ihren Hass ausdrücken hinter dem, auf was diese Flagge, diese Fahne hinweist, was hinter dieser Fahne und Flagge steht. Dann Vers 28. Jetzt kommt die Folgerung daraus. Jeder aber prüfe sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke vor dem Kelch. Weil dem so ist, dass wenn wir unwürdig essen und trinken, wir am Herrn selber schuldig werden. Deshalb sollen wir uns selber prüfen. Aber das Ziel dieser Prüfung ist die entsprechende, angemessene Teilnahme. Das heißt, hier warnt jetzt Paulus vor jeder Leichtfertigkeit, vor jeder Sorglosigkeit, vor jeder Nachlässigkeit bei der Teilnahme. Aber was ganz wichtig ist, es geht hier um keine mystische Selbstuntersuchung. Es geht nicht darum, irgendwie in mich hineinzuschauen und irgendwas zu suchen, wie viel Würde Würdiges sich in mir findet. Es geht auch hier nicht um die Frage der Zulassung. Vor allem kennt die Bibel schon gar keine Selbstzulassung, dass jemand quasi nach seinem eigenen Gutdenken, nach seiner eigenen Beurteilung sozusagen sagt, ich habe jetzt das Recht, am Mahl des Herrn teilzunehmen. Es geht an dieser Stelle nicht um die Frage, wer teilnimmt, sondern es geht hier darum, wie derjenige, der teilnimmt, daran teilnimmt. Hier in 1. Korinther 11 geht es immer um die Frage, wie, immer um die Frage der Art und Weise. In welcher Art und Weise breche ich das Brot? Bin ich mir bewusst, was das Brot bedeutet? Bin ich mir bewusst, für was der Kelch steht? Und schätze ich das entsprechend ein? Kommt das in meiner Art und Weise, in meinen Gedanken, in meiner Haltung und der Art und Weise, wie ich dann das Brot esse und trinke, wie ich dann auch mit meinen Geschwistern umgehe, was die unmittelbare Folge ist, kommt das zum Ausdruck, für was Brot und Wein stehen? Das Prüfen steht hier in der Präsensform. Das heißt, es geht um eine beständige, wiederholte Handlung. Immer und immer wieder ist das unsere Verantwortung, uns selber zu prüfen. Und das Ziel der Prüfung ist dann sozusagen die Teilnahme, die Korrektur, sodass wir würdig essen und trinken. Den negativen Fall, auf den geht ja Paulus überhaupt nicht ein. Das heißt, mit dem Mahl des Herrn müssen wir zwei Extreme vermeiden. Das ist ein nachlässiger, leichtfertiger Umgang. Es unterscheidet sich von allen anderen Mahlzeiten, die wir sonst kennen und einnehmen. Und diesem Unterschied, dem sollen wir gerecht werden. Das Zweite ist aber, was wir genauso vermeiden sollen, ein sich beständiges Quälen mit der Frage, bin ich würdig oder nicht? Und es führt dann bei vielen dazu, dass sie so selten wie möglich beziehungsweise gar nicht mehr teilnehmen. Aber jetzt mal ein anderer Gedanke. Wer nicht teilnimmt, weil er sich nicht für würdig hält, der begeht genau die Sünde, die Paulus hier anspricht. Weil er nämlich nicht verstanden hat, was der Tod des Herrn bedeutet. Weil er nicht verstanden hat, was das Essen von dem Brot und das Trinken von dem Kelch bedeutet. Dann Vers 29, die Begründung, warum ist es notwendig, warum ist es so wichtig, sich selber zu prüfen. Und hier spricht jetzt Paulus von einem dreifachen Gericht. Das erste Gericht, das ist das Selbstgericht, die Selbstprüfung. Dann in Vers 29 und 30 spricht er von einem Gericht, das der Herr über die Gläubigen bringt, wenn sie am Leib und Blut des Herrn schuldig werden. Und das hat bereits in Korinth schon begonnen. Und das zeigt uns nochmal den ganzen Ernst. Und ich sage das auch ganz bewusst zu mir selber. Wir können nicht mit Gott spielen. Und wir können mit den Elementen, die Gott nicht eingesetzt hat, nicht Theater, frommes Theater spielen. Sondern so wie in 1. Petrus 4, Vers 17, das Gericht Gottes fängt immer am Haus Gottes an. Immer an denjenigen, die am nächsten zu ihm stehen. Und Paulus zeigt hier auf, es ist ein irdisches, es ist ein zeitliches Gericht. Krankheit, das heißt hier in Vers 29, deshalb sind viele unter euch schwach und krank. Das waren also körperliche Leiden, auch psychische Leiden. Und ein Gutteil sind entschlafen. Jetzt müssen wir hier natürlich wieder vorsichtig sein. Nicht jede Krankheit, nicht jede Schwachheit ist immer und automatisch ein Zeichen von Gottes Gericht. Das lehrt die Schrift nirgends. Also hier vorsichtig. Aber Gott, wenn wir die physischen Mittel, die physischen, die materiellen Symbole missbrauchen, dann kann Gott wohl ein irdisches und zeitliches Gericht über eine Versammlung, über die Gläubigen senden. Im schlimmsten Fall ist hier die Rede vom Tod. Das ist das, was mit dem Entschlafen gemeint ist. Aber achtet einmal darauf, wie es hier heißt. Viele unter euch, und dann heißt es, und ein Gutteil, wörtlich übersetzt, genügend oder eine große Zahl, sind unter euch entschlafen. Das heißt, es waren nicht nur Einzelfälle. Es war nicht nur etwas, das man in der Versammlung nicht wahrgenommen hat. Und vielleicht sagen konnte, das war Zufall.
Oder der hat halt ungesund gelebt, vielleicht zu viel Alkohol getrunken. Klar, dass der krank wird. Sondern das war etwas, das sie bemerken mussten. Und dann sagt Vers 32, das Ganze ist aber eine Erziehungsmaßnahme. Es ist Ausdruck von Gottes Liebe. Das große Ziel Gottes ist damit, wenn Gott die Seinen richtet, wenn Gott in der Gemeinde Gericht übt, dann ist immer das Ziel damit verbunden, die Seinen zurechtzubringen. Sie sozusagen wieder in die richtige Spur zu setzen, dass sie Gott verherrlichen und dass es zum Segen von allen ist, nicht zum Schlechteren, nicht zum Gericht. Und demgegenüber steht dann das dritte Gericht, das Gericht über die Ungläubigen. Und das ist die ewige Verdammnis. Und hier hat es nicht den Charakter von Zurechtbringung, sondern hier ist der Charakter eindeutig Strafe. Hier geht es um den Vollzug eines gerechten Urteils von Gottes vollkommener Heiligkeit und von seinem Zorn. Ich lese uns nochmal die Verse, denn wer unwürdig isst und trinkt sich selbst Gericht, indem er den Leib nicht unterscheidet. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein Gutteil sind entschlafen. Wenn wir uns aber selbst beurteilten, wenn wir uns aber selbst prüfen, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Das heißt, Gott macht hier ganz bewusst diesen Unterschied. Und das durchzieht ja die Bibel wie eine rote Linie. Gott macht einen Unterschied zwischen dem Gerechten und dem Ungerechten, zwischen dem, der ihm dient, und dem, der ihm nicht dient. Und ich möchte schließen mit einem Zitat aus Darby's Synopsis. Er schreibt zu dieser Stelle Folgendes: Wir können nicht mit der Welt verurteilt werden, weil Christus gestorben ist und die Sünde für uns beseitigt hat. Aber Sünde mit dem in Verbindung zu bringen, was gerade diesen Tod darstellt, in dem er für die Sünde gelitten hat, ist etwas, das nicht geduldet werden kann. Gott verlangt, dass das, was der Heiligkeit und Liebe eines Christus gebührt, der sein Leben hingegeben hat, um die Sünde hinweg zu tun. Und es zeigt uns nochmal auf der einen Seite die ganze Güte und die Gnade Gottes, aber auf der anderen Seite seine Heiligkeit. Er wacht über die Dinge, die er selber eingesetzt und verordnet hat. Und beides kommt hier in 1. Korinther 11 zum Ausdruck. Und beides ist letztendlich in unserer Verantwortung. Wir dürfen uns der ganzen Gnade zutiefst erfreuen, die damit verbunden ist, mit dem Tod des Herrn. Aber es hat auch ernste Konsequenzen, wenn wir dem, was daraus folgt, bewusst nicht entsprechen. Ja, möge der Herr dazu Gnade geben, dass wir wirklich zum Besseren zusammenkommen dürfen, um ihn zu verherrlichen, seinen Tod zu verkündigen und darauf zu blicken, dass er wiederkommt. Möge der Herr dazu uns allen Gnade geben. Amen.